HR Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. 100 Jahre Papst Johannes Paul II. Für Polen eine Art Maskottchen. Versteckspiel um Priester-Missbrauchsopfer. Der zweite Dokumentarfilm in Polen erreicht Massenpublikum. Und unser Sonntagsthema, woran dein Herz hängt, unser Verhältnis zu den Dingen. Am vergangenen Montag war der 100. Geburtstag von Papst Johannes Paul II., der Papst aus Polen, der bis zu seinem Tod 2005 amtierte und schon 9 Jahre später heilig gesprochen wurde. In Polen erfährt er bis heute eine große Verehrung und er wird natürlich auch von allen Seiten für kirchliche und nationale Interessen vereinnahmt. Florian Kellermann berichtet.
Der 100. Geburtstag von Johannes Paul II. Beschäftigt in Polen auch die Politiker. Das Parlament erklärte das ganze Jahr zum Papstjahr. Viele berufen sich gerne auf den Papst aus Polen, so jüngst Staatspräsident Andrzej Duda im öffentlichen Fernsehen. Er hat gesagt, dass wir der Europäischen Union beitreten sollen. Er hat aber auch gesagt, was wir dabei einbringen sollten. Unseren Glauben, unsere Tradition, dass Europa uns Polen braucht, so wie wir sind. Mit unserem nationalen Stolz, den der Heilige Vater in uns gestärkt hat, und natürlich mit der Botschaft, die er uns vermittelt hat. Präsident Duda mahnte im Interview, die Lehren des Papstes ernster zu nehmen, seine Schriften zu lesen. Doch eben genau das passiere nicht, sagt Andrzej Luther, Pfarrer und Autor des katholischen Verlags Vierge. Wenn ich darüber nachdenke, was in der öffentlichen Meinung übrig geblieben ist von Johannes Paul II., dann ist das nicht viel. Ein Pole, der Papst war und auf den wir stolz sind. Was er gesagt hat, interessiert kaum. Seine Öffnung der Kirche zu anderen Religionen hin zum Beispiel. Gerade habe ich einen Film im öffentlichen Fernsehen gesehen. Er war genau in diesem unerträglich, hagiografisch nationalen Ton gehalten. Nichts darüber, was er der Welt gegeben hat. Der Papst wird im Gedenken zu einer Art Maskottchen. Das beste Beispiel, ein Lied, das gläubige Künstler komponiert haben, die offizielle Hymne des Papstjahres. Dich ersetzt niemand, so der Titel. Im Text heißt es, wir sehnen uns nach dir, wie Kinder ohne Vater, zurückgelassen in dunkler Nacht. Die Kritiker von Johannes Paul II. Kommen bis heute dagegen kaum zu Wort, so der ehemalige Jesuitenpater Stanisław Obirek. Ich kann offen sagen, dass ich eine absolute Niederlage erlitten habe. Es ist mir nicht gelungen, das Bild des Papstes in Polen zu korrigieren. Niemand will über die dunklen Seiten seines Pontifikats sprechen, darüber, dass er, wie ich meine, einen negativen Einfluss auf den Katholizismus hatte. Obireks größter Kritikpunkt: Johannes Paul II. Habe das Problem des Kindesmissbrauchs von Geistlichen bewusst ignoriert. Die polnische katholische Kirche beschäftigt sich anders mit dem Erbe des Papstes, der vor 6 Jahren heilig gesprochen wurde. Sie hat gerade den Seligsprechungsprozess auch für seine Eltern eingeleitet. Der ehemalige Krakauer Kardinal Stanisław Dziwisz erklärte, als sein langjähriger Sekretär habe ich vom Papst oft den Satz gehört, seine Eltern seien Heilige gewesen. Er hat vor allem von seinem Vater gesprochen, mit dem ihn auch eine enge geistliche Freundschaft verband. Er hat erzählt, wie er ihn im elterlichen Haus oft nachts in tiefem Gebet versunken vorgefunden hat. Dziwisz beruft sich hier auf Aussagen des verstorbenen Papstes, obwohl er dessen Willen nicht immer beachtete. So wünschte sich Johannes Paul II. Nach dem Tod eine Erdbestattung. Dennoch sicherte Kardinal Dziwisz der polnischen Kirche Ampullen mit Blut des Verstorbenen. Ein Krankenhaus hatte sie aufbewahrt. Die Reliquie wurde inzwischen an weltweit über 100 Kirchen verteilt.
Und wir bleiben in Polen, denn dort gibt es einen Film, der Aufsehen erregt, obwohl es eine Eigenproduktion ist, die bei YouTube läuft und trotzdem in den ersten 3 Tagen schon 5 Millionen Klicks gefunden hat. Es ist der zweite Dokumentarfilm von Tomasz Sekielski über Kindesmissbrauch in der polnischen katholischen Kirche. Er hat vom Start weg ein Massenpublikum in Polen erreicht. Nach dem ersten Teil, aber sag es bloß keinem, richtet sich der Blick der oft versteckten Kamera nun auf die Frage, ob sich seither etwas verändert hat und die Kirche nun wirklich die Täter in den eigenen Reihen zur Verantwortung zieht. Die Antwort, die der Film gibt, verstört noch mehr.
Schon die erste Dokumentation zum Missbrauch, aber sag es bloß keinem, bezog ihre Spannung aus der Konfrontation früherer Täter mit ihren nun erwachsenen Opfern. Doch schien hier ein inzwischen hochbetagter Priester im Ruhestand aus der Perspektive der versteckten Kamera selbst eher hilflos angesichts der späten Rückkehr der eigenen Vergangenheit. In Versteckspiel aber führen die Brüder Sekielski das Publikum verstärkt ins Hier und Jetzt und werfen die Frage auf, ob das zunehmende Bewusstsein und das Wissen von den Verbrechen etwas ändert. Ihr Film beantwortet sie mit einem Nein. Exemplarisch die Teilnahmslosigkeit einer Nonne, die ein Opfer aufsucht. Ich bin hier, weil ich als Ministrant von Priester Arkadiusz missbraucht wurde. Und was willst du jetzt? Eine Bestätigung? Die Sekielski-Brüder wissen um ihre Strahlkraft, seit ihre erste Dokumentation, mit Crowdmitteln jenseits der üblichen TV-Kanäle auf die Beine gestellt, im Internet ein Millionenpublikum fand und das bereits schwelende Thema über den Missbrauch durch Priester erheblich anheizte. Sie filmen aus der Opferperspektive, klagen an und überschreiten dabei selbst medienethische Grenzen. So wird ein tatverdächtiger, aber noch nicht verurteilter Priester bei vollem Namen genannt. Auch eine politische Dimension enthält der Film, nämlich Fragen nach der Rolle der Staatsanwaltschaft, die schon wegen der umstrittenen PiS-Justizreform kritisch beäugt wird. Im Film wird gezeigt, wie sich Ermittlungen in die Länge ziehen. Auch gäben Ermittler den Stand ihrer Sache ungewöhnlicherweise an die Kurie weiter, sagt ein Anwalt im Film. Wie schon nach Aber sag es bloß keinem, gibt sich die polnische Kirchenspitze reumütig. Primas Polak bedankte sich bei den im Film zu Wort kommenden Zeugen und erklärte, der Film zeigt, dass die in der Kirche geltenden Standards zum Schutz von Kindern und Jugendlichen nicht eingehalten werden. Damit meine ich die Art und Weise, wie mit Opfern und ihren Familien umgegangen wird und den Mangel an Maßnahmen, wenn es Informationen über sexuellen Missbrauch durch Priester gibt, also wenn der Vorgesetzte seine Pflichten nicht erfüllt. So zeigt der Film, wie ein Bischof Opferangehörige abwimmelt und einen Tatverdächtigen einfach in eine andere Pfarrei schickt. Man dürfe die Vorgänge nicht politisieren, heißt es seitens der Regierungspartei PiS, die wegen der engen Verbindung zur Kirche hier so tatenlos wirkt, wie sie zugleich tatkräftig gegen die homosexuellen Bewegung LGBT zu Felde zieht, die Familie wie Kinder gefährde. Sekielski hat derweil einen dritten Teil angekündigt über den Missbrauch und verspricht, sich darin die Rolle der Kirchenspitze vorzunehmen, einschließlich der des polnischen Papstes Johannes Paul II.
Versteckspiel um Priestermissbrauchsopfer. Der zweite Dokumentarfilm in Polen erreicht ein Massenpublikum. Die Corona-Pandemie hat nicht nur gesundheitliche Auswirkungen. Wir merken das zunehmend, denn von Anfang an war klar, die Maßnahmen, die verhindern sollen, dass das Virus sich ausbreitet, die haben krasse gesellschaftliche Nebenwirkungen. Nun zeichnet sich ein Bild der Gefahren ab, denen Kinder auf der ganzen Welt durch die Maßnahmen ausgesetzt sind. Theresa Rölke berichtet.
Weltweit galten in den letzten Wochen Ausgangssperren. Für Familien in ärmeren Ländern heißt das, sie können kein Geld verdienen, geraten in Existenznot. Der Stress, der dadurch entsteht, entlädt sich oft an den schwächsten Familienmitgliedern, den Kindern. Auch die Schulen sind oder waren in den letzten Wochen geschlossen. Vor gewalttätigen Eltern können die Kinder also auch hier keine Zuflucht finden, sagt Dirk Barthe vom christlichen Kinderhilfswerk World Vision.
Viele Schulen dienen ja auch der Kontrolle, der sozialen Kontrolle von Kindern. Wie geht es denen? Kommen die regelmäßig zur Schule? Sind die vielleicht verletzt durch Gewalt, die sie zu Hause erleiden mussten? Und das fällt jetzt weg.
In Deutschland sind vor allem Kleinkinder von zunehmender Gewalt betroffen. Kinder, die selbst noch nicht laufen können. Die Osnabrücker Zeitung berichtet, dass in den ersten beiden Maiwochen fast genauso viele Notrufe bei der Kinderschutzhotline eingegangen seien wie zuvor im gesamten April. Heftigste Verletzungen seien gemeldet worden, die sonst nur bei Zusammenstößen mit Autos auftreten, etwa Knochenbrüche und Schütteltraumata. World Vision hat Prognosen für die weltweite Entwicklung errechnet. Sie lassen ein gigantisches Ausmaß der Gewalt gegen Kinder erwarten.
Im schlimmsten Fall gehen wir von 85 Millionen Kindern weltweit aus. Im günstigsten Fall steigt die Zahl der Kinder, die unter dieser Gewalt leiden, nicht ganz so stark. Das wird dann in dem Bereich um die 50 Millionen Kinder sein.
Besonders dramatisch sieht die Lage für Kinder in ärmeren Ländern aus. Die Existenznot verstärkt den Druck, dass auch Minderjährige Geld verdienen müssen. Den Mädchen droht eine frühere Verheiratung, weil ihre Familien sie nicht mehr durchfüttern können. World Vision beobachtet schon lange, wie sich Krisen auf die Situation von Kindern auswirken.
Dieses Mal handelt es sich um eine globale Epidemie. Das heißt, wir können nicht einfach nur regional aktiv werden und reagieren. Wir müssen gucken, dass wir all unsere Aktionen einigermaßen koordinieren. Und was für uns gilt als World Vision, gilt natürlich auch für die Weltgemeinschaft insgesamt.
Dirk Barthe vom Kinderhilfswerk World Vision fordert deshalb, statt nationaler Egoismen brauche es internationale Zusammenarbeit.
Wenn wir nicht global reagieren, zum Beispiel mit globalen Hilfsfonds, um ärmere Länder zu unterstützen oder deren Bevölkerung, dann werden wir diese Epidemie auch nicht mehr loswerden. Dann wird sie immer wieder auftauchen, denn wir können sie dann nicht weltweit effektiv bekämpfen.
Kinder und häusliche Gewalt, World Vision, über Corona-Folgen, Theresa Rölke berichtete. Zu den schönen Erfahrungen der Corona-Zeit gehört es, dass man wieder Zeit hatte, sich zu Hause umzutun, mal wieder im Keller oder auf dem Speicher ein wenig sich umzuschauen, das eine oder andere in die Hand zu nehmen, auszusortieren oder zu reparieren, einfach wieder mal Kontakt aufzunehmen mit den vielen Dingen, mit denen wir uns umgeben, an denen vielleicht mal unser Herz hing, über die dann aber doch die Zeit gegangen ist. Das ist ja nicht selbstverständlich, ein gutes Verhältnis zu den Dingen zu haben, denn wir leben ja in einer Wegwerfgesellschaft mit schnellen Austauschzyklen von elektrischen und elektronischen Geräten. Aber es gibt inzwischen auch durchaus Widerstand gegen das schnelle Wegwerfen. Denn wie wär's mit Reparieren? Es gibt inzwischen eine riesige Fülle von Reparaturanleitungen und sogenannten Tutorials im Netz, die für fast jedes Problem im Alltag eine Reparaturlösung bereitstellen.
Waschmaschinen, Türschlösser, Herdplatten. Es gibt kaum etwas, das Marc Molter nicht reparieren kann. Wie das geht? Das erklärt er ausgiebig in seinen YouTube-Videos. Zum Beispiel, wie man eine defekte Lamelle aus einem Rollladen austauscht.
Und nun können wir die schadhaften Lamellen einfach durch Herausschieben herausnehmen und eventuell durch eine neue ersetzen. Ich schiebe jetzt einfach mal die Lamelle hier heraus.
Mit seinem YouTube-Kanal M1 Molte, der Heimwerker, hat er sich bereits als Reparateur einen Namen gemacht. Über 160.000 Abonnenten, rund 700 Videos. Angefangen hat alles vor über 10 Jahren, weil er den Menschen da draußen helfen möchte.
Wenn irgendein Gerät, was gut funktioniert, lang funktioniert, finde ich das gut. Wenn es natürlich nach einem Jahr oder zwei Jahren weggeworfen wird, ist das in meinen Augen Verschwendung. Und somit sehe ich das eigentlich schon als meine Pflicht an, auch mal hier die eine oder andere Anleitung ins Netz zu stellen, wie man vielleicht doch seine Waschmaschine das eine oder andere Jahr retten kann. Denn es muss wirklich nicht immer gleich alles weggeschmissen werden.
An manchen Videos dreht er bis zu 5 Stunden. Der gelernte Kunstschmied hat auch schon als Klempner gearbeitet und als Elektriker. Handwerklich hat er sich so viel Wissen erarbeitet. Seine Leidenschaft entstand aber schon in der Kindheit.
Ich bin ein bisschen Kind des Ostens. Das heißt, wir hatten hier nicht viel. Das heißt, wenn man irgendwas haben wollte, sei es von Elektrospielzeug bis hin zum kleinen Holzauto oder irgendwas, hatte man nur die Wahl, entweder man baut sich selber oder man hatte es halt nicht. Und deswegen habe ich viel halt auch schon als Kind gebastelt. Mein Vater hat das auch gemacht und da bin ich auch gleich in die Schiene mit reingekommen.
Anderen zu zeigen, wie schnell man etwas reparieren kann, anstatt es direkt wegzuwerfen, das will auch Georg mit seinem YouTube-Kanal Georg Z. Sein letzter Film? Eine Waschmaschine, die sein Nachbar aussortiert hatte. Der Kundendienst meinte zu diesem Nachbarn, die Reparaturkosten würden bei 500 Euro liegen. Es würde sich also nicht lohnen. Georg aber war skeptisch und konnte das nicht so ganz glauben.
Weil er hat nicht reingeguckt und es hat sich auch bestätigt, es war wieder mal 2 kleine elektronische Bauteile für 2 Euro.
Ihn macht das traurig, dass Experten sagen, Dinge würden sich nicht mehr lohnen zu reparieren. Deshalb will er Verbraucher aufklären, unentgeltlich. Und seine Abonnenten danken es ihm immer wieder in den Kommentaren.
HR Info. Himmel und Erde.
Kaputte Dinge nicht gleich wegwerfen. Tutorials im Netz. Juli Rutsch hat uns ein paar der Leute vorgestellt, die ohne wirtschaftliche Interessen diese hilfreichen Anleitungen zur Verfügung stellen. Das ist heute unser kleines Sonntagsthema. Wir kümmern uns um den Wert der Dinge und unsere Beziehung zu den Dingen in einer oft als Wegwerfgesellschaft bezeichneten Zeit. Wie wichtig uns Dinge sind, welches Verhältnis wir zu Sachen haben, das sagt psychologisch gesehen viel über uns aus, denn die Beziehung zu den Dingen, das ist oft auch ein Spiegel unserer Beziehung zu Menschen. Wie das zusammenhängt, dazu hat sich der Münchner Paartherapeut und Autor Wolfgang Schmidbauer Gedanken gemacht. Lothar Bauer-Ochse hat ihn dazu befragt.
Herr Schmidbauer, wenn wir über Beziehungen reden, Beziehungen zu Dingen, zu Gegenständen, wie würden Sie das als Psychologe beschreiben? Warum hängen wir manchmal an Dingen, auch so emotional?
Also es gibt da eine sehr schöne Beobachtung an kleinen Kindern, die eben, glaube ich, das sehr gut veranschaulicht, wie intensiv eben die Beziehung zu Dingen sein kann. Das ist das sogenannte Übergangsobjekt, das eben Kinder, die natürlich erstmal an die Mutter gebunden sind oder auch an die Eltern, an den Vater, dass die dann irgendwann ein Spielzeug ganz besonders besetzen und das nicht mehr loslassen und zum Beispiel auch nicht mehr einschlafen können, wenn das nicht da ist. Und dann kann man so merkwürdige Zeitungsanzeigen lesen. Wir suchen einen stark gebrauchten rosa Teddybär, der auf diesen und diesem Weg verloren gegangen ist. Dann fragt sich natürlich jeder, ja, warum kaufen die Eltern nicht einen anderen Teddybär und das Kind ist glücklich? Nein, das Kind ist nicht glücklich. Das Kind will keinen anderen Teddybär. Es will halt den, den es so besetzt hat und der halt sozusagen sein Vertrauter ist. Also letztlich ein Objekt, das eigentlich ein Stellvertreter ist des wichtigsten Menschen im Leben des Kindes und natürlich den großen Vorzug hat. Die Mutter ist ja von eigenen Motiven bestimmt. Die kommt und sie geht und nicht immer so, wie das Kind es will. Während das Ding, das kann ich kontrollieren. Und das schafft dann sozusagen so eine Verlässlichkeit, Vertrauen. Und eine Bindung entsteht dadurch auch, also dass das etwas ist, wo ich meinen Umweltbezug kontrollieren kann. Und wenn das dann verloren geht oder kaputt geht, dann ist es natürlich erstmal ein Erschrecken, oder? Dass ich da die Welt nicht kontrollieren kann, das weckt Angst. Und natürlich auch das Streben nach Ersatz.
Warum ist das so, dass wir uns manchmal das Glück oder seelisches Wohlbefinden wenigstens erhoffen von irgendwelchen Dingen? Es gibt ja manchmal auch so Frustkäufe zum Beispiel.
Ja, da gibt es auch Untersuchungen drüber, dass halt die Freude an so einem Kauf eines luxuriösen Gegenstands, dass die eigentlich nur ein paar Tage anhält und dann ist eigentlich der frühere Glückszustand wieder erreicht. Also das, denke ich, ist eine sehr aufwendige und keine besonders erfolgversprechende Methode.
Es wird ja viel kritisiert, dass wir so in einer Wegwerfgesellschaft leben. Das heißt, wir kaufen zwar einerseits viel, aber wir schmeißen dann auch schnell wieder viel weg. Geht uns eigentlich die Beziehung zu den Dingen verloren?
Ja, ich denke, das ist so eine wichtige Frage. Ich glaube ja, dass eben eine engere Beziehung zu den Dingen auch dadurch entsteht, dass wir bereit sind, uns mit ihren Defekten auseinanderzusetzen. Also, dass wir auch bereit sind, sie im Fall einer Störung genauer anzuschauen und zu reparieren. Und dass dadurch natürlich sich auch ein persönlicher Bezug zu den Dingen herstellt und letztlich man eine viel nachhaltigere Freude an denen hat. Wenn ich kann das so persönlich sagen, wenn ich irgendwas repariere und das dann benutze und dann auch immer wieder sehe, dass die Reparatur gut funktioniert und dass ich da etwas gestaltet habe, was sozusagen ohne mein Zutun verloren gegangen wäre, das gibt mir so ein nachhaltigeres Triumphgefühl eigentlich oder ein nachhaltigeres Gefühl von Kontrolle als wenn ich einfach schnell was ersetze, beim ersten Defekt das wegschmeiße und mir was Neues kaufe.
Ein kleines Büchlein, das Sie gerade herausgegeben haben, heißt ja Die Kunst der Reparatur. Ich fand es bemerkenswert, dass Sie gerade gesagt haben, eine Beziehung entsteht zu den Dingen, wenn ich mich auch mit ihren Defekten beschäftige. Ist das etwas, was man im Beziehungsleben insgesamt lernen kann, auch die Dinge, die schwierig sind, anzuschauen?
Ja, das war ja eben die Pointe an diesem Essay über die Kunst der Reparatur, dass diese Parallele zwischen dem Umgang mit den Dingen und dem Umgang mit den Menschen, dass eben die Konsumgesellschaft sehr dazu neigt, eigentlich einen zu verwöhnen und so eine verwöhnende Struktur vom Leben zu erwarten. Und dass das natürlich sehr riskant ist, weil wenn ich in eine Beziehung eintrete, verliebt bin und dann bei der ersten Störung denke, na, das ist doch alles nicht so gut und die Beziehung wieder aufgebe und eine bessere suche, dann ist die Gefahr groß, dass ich halt als enttäuschter Single irgendwann ende, weil ich halt feststelle, dass halt die neuen Beziehungen nicht besser sind als die, die ich schon aufgegeben habe, weil sie nicht gut genug waren, sondern noch schlechter sind. Und dann resigniere ich und bleibe halt alleine. Und das, denke ich, ist ein Risiko, das heute oft zu beobachten ist. Und in der Paartherapie, die ja ein wichtiger Teil meiner Arbeit ist, steuert man halt da dagegen und sagt, eine Störung in der Beziehung ist auch eine Chance. Und man kann dann halt seine Kreativität aktivieren, seinen Humor aktivieren, wenn es um Menschen geht und was machen, was dann halt die Sache wieder zum Funktionieren bringt. Und je öfter man das hinkriegt, desto stabiler wird eigentlich das Ganze. Also ich würde sagen, eine stabile Liebesbeziehung ist eigentlich ein unglaublich oft repariertes Ding, das aber gerade durch diese Reparaturen auch so eine hohe Verlässlichkeit hat. Man kennt sich gut, man lernt dann die Schwächen des anderen auch zu akzeptieren, auch mit denen liebevoll umzugehen.
Unsere Beziehung zu den Dingen aus der Sicht des Psychologen. Der Münchner Paartherapeut Wolfgang Schmidtberger war das im Gespräch mit Lothar Bauer-Ochse. Das Buch zum Thema von Wolfgang Schmidtbauer heißt »Die Kunst der Reparatur«. Institutionen von großer historischer Dauer sind naturgemäß konservativ. Das englische Königshaus zum Beispiel. Aber auch die großen alten christlichen Orden, die, wie zum Beispiel der Benediktinerorden, es zum Teil auf 1500 Jahre eigener Existenz bringen. Das Konservative bei den Benediktinern bezieht sich auch auf das Verhältnis zu den Dingen. Man soll gut und nachhaltig und achtsam damit umgehen, mit den Werkzeugen und allem eigentlich aus dem Hausstand eines Klosters, denn auch die Dinge des täglichen Gebrauchs sollen gewertschätzt werden wie heiliges Altargerät. Wie zeigt sich das heute im Alltag einer Benediktinerinnenabtei? Birgitta Söhling hat nachgefragt.
Rings um die Abtei St. Hildegard im Rheingau treiben die Reben gerade mächtig aus. Schwester Thekla war den ganzen Morgen draußen, um die frischen langen Triebe anzubinden. Als einziges Kloster bundesweit bewirtschaften die Schwestern hier ihre 7 Hektar Weinberge selbst.
Der älteste Mitarbeiter ist ein kleiner grüner Plastikeimer. Früher haben die Flaschen, die wurden ja nicht etikettiert, sondern so in den Keller gelegt. Und die ersten Vorräte, die wir hatten, waren, glaube ich, um die 100 Flaschen, die da lagen. Und dann haben die Schwestern die von Hand in so einem kleinen grünen Eimer gewaschen, bevor die dann etikettiert wurden. Den gibt's immer noch, den gebe ich auch nicht weg.
Er mag 40, 50 Jahre alt sein. Zum Putzen tut er immer noch seinen Dienst. Auch dem blau gestreiften Baumwollkittel, den Schwester Thekla bei der Arbeit trägt, sieht man an, dass er schon oft gewaschen wurde.
Ich mache immer viele Löcher da rein, gerade durch die Weinbergsarbeit passiert das mal leichter. Der wird so lange gepflegt und gestopft, wie er noch ordentlich aussieht und tragbar ist.
Dass man hier im Kloster die Dinge pfleglich behandelt, sie flickt oder repariert und erst dann ersetzt, wenn sie wirklich verschlissen sind, hat nicht nur mit Sparsamkeit oder Wirtschaftsdruck zu tun. Es ist Ausdruck einer inneren Haltung. In seiner 1500 Jahre alten Ordensregel hat der heilige Benedikt dem Klosterverwalter aufgetragen, alle Dinge zu behandeln wie heiliges Altargerät.
Auf den Traktor bezogen kann das natürlich heißen, wir pflegen und hegen den natürlich, behandeln ihn ordentlich, aber er ist uns als Möglichkeit gegeben, unseren Schöpfungsauftrag wahrzunehmen und damit Natur zu bearbeiten, Wein zu produzieren, der natürlich unseren Lebensunterhalt erwirtschaftet, aber auch ein Stück weit drüber hinaus weist, würde ich sagen.
Wie ein Mönch arbeitet, sagt etwas darüber aus, ob sein Gebet stimmt. Das schreibt der Benediktiner Anselm Grün, Bestsellerautor und langjähriger Verwalter der Abtei Münster-Schwarzach. Ora et labora, bete und arbeite, lautet die Ordensregel. Gemeint ist aber kein Nebeneinander, sondern ein Ineinandergreifen von Gebet und Arbeit. Schwester Thekla.
Wenn Sie einen Menschen begleiten und dem nicht weiterhelfen können und man spült in der Küche oder was und auf einmal pling, ist ein Gedanke da. Also ich glaube, durch das Banalste und Alltäglichste können wir Gott begegnen, weil der ist nicht der Entfernte und schwebt nur in den weihrauchumschwängerten Kirchenräumen. Nein, er ist ganz konkret im Alltag vorhanden, in den banalsten Dingen.
Deshalb ist ein grüner Plastikeimer zwar alles andere als ein goldener Kelch, will aber dennoch behandelt werden wie heiliges Altargerät.
Birgitta Söhling über den sorgsamen und wertschätzenden Umgang mit den Dingen des täglichen Gebrauchs in einem Benediktinerinnenkloster. Und das war unser kleiner Sonntagsschwerpunkt in der Sendung Himmel und Erde, über die Beziehung zu den Dingen und den Wert der Dinge. Und das war HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.